wünsche uns allen, dass wir diese Freude mitnehmen, die wir haben dürfen dank Jesus Christus. Die Frauen, ihr habt es eben gehört bei der Lesung, die waren erschrocken, die haben gezittert. Das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen. Wenn eigentlich jemand, der tot sein soll, auferstanden ist, das will einfach nicht in unserem Verstand. Das klingt unlogisch, unmöglich. Natürlich hatten die Frauen Angst und haben davon nichts gesagt. Die übliche Antwort wäre ja, ihr habt es ja nicht mehr alle. Ich habe doch gesehen, wie Jesus den Speer in die Seite gekriegt hat, wie er gestorben ist, wie er seinen letzten Atemzug gemacht hat. Und der soll leben, ihr habt es ja nicht mehr alle, ihr gehört in die Klapsmühle. Ja, so ist es doch, oder? Aber es ist die Wahrheit. Jesus lebt und ist auferstanden. Das ist die beste und schönste Nachricht. Und deswegen heute auch der ungewöhnliche Text aus dem Alten Testament. Vielleicht habt ihr schon gefragt, wieso jetzt 1. Samuel 2, Altes Testament. Aber es ist der Freudengesang der Hanna, die sich richtig freut über das, was Gott ihr Gutes getan hat. Und sie kann nicht schweigen. Sie sprudelt total über das Gute, was Gott ihr getan hat. Aber wieso diesen Text? Wieso gerade an diesem Tag? Vers 6 aus unserem Predigttext ist ein erster Hinweis. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Glaubt nicht, dass das damals schon klar war, dass Gott stärker ist als der Tod. Für Gott war das klar und seine Macht war damals schon die gleiche wie heute. Nur die Israeliten damals, die haben das noch nicht so durch und durch verstanden. Und Hanna fängt an, das hier laut auszusprechen, was Gott ist. Stärker als der Tod und das Totenreich. Die Hölle ist kein Ort, wo Gott nicht sein kann. Er führt ins Totenreich und führt wieder hinab. Und dann haben die Menschen, das wird ja auserwählt, wer das nicht weiß, und vorgegeben, welcher Text immer dran ist. Die haben hier bei Vers 8 aufgehört. Aber viel spannender wird eben noch, was danach kommt. Ich lese euch nochmal vor. Ich beginne mit Vers 8 und lese noch 9 und 10 dazu, die meiner Meinung nach dazugehören. Es wird berichtet, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde draufgesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemanden. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen, über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten, der Welt enden. Und jetzt kommt's. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen die Kraft seines Gesalbten. Es geht hier, das ist der erste Hinweis auf den Messias. Denn der Gesalbte ist ein anderer Ausdruck für Messias. Und das ist das tatsächliche Ende des Lobgesanges der Hanna. Warum sie die Verse rausgenommen haben, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie doch sehr hart sind, dass die, die das nicht wahrhaben wollen, zugrunde gehen, dass Gott die bestraft, die sich dafür nicht interessieren für ihn und auf ihre eigene Macht setzen. Ich weiß es nicht. Aber das ist der Hinweis. Gott ist stärker als der Tod und er wird einen König schicken und der wird über alle Maßen Kraft haben und der Gesalbte sein. Erster Hinweis auf Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias sein wird. Und das schleicht sich so langsam immer mehr im Alten Testament hinein. Gott gibt immer mehr Hinweise, dass dieser Mensch kommen wird, der sein Sohn ist, der leiden wird, der sterben wird und der auferstehen wird. Und das Spannende ist, Hanna konnte das eigentlich gar nicht wissen. Das Spannende ist, dass in ihrem Freudegebet sie ganz viel Information von Gott bekommt. Indem sie Gott lobt, ihn anbetet, ihn preist, offenbart ihr Gott im Herzen etwas vom Glauben, etwas von seinem Plan. Und das ist der erste Punkt heute für uns. Macht das mal wie Hanna. Betet einmal voller Freude, lasst die Freude übersprudeln im Gebet. Nur die Freude. Und ich garantiere euch, euer Glauben wird stärker werden, euer Glauben wird wachsen und ihr werdet Dinge verstehen, wo ihr vorher noch ein dickes Fragezeichen hattet. Und das machen wir ganz selten. Meistens auch als Christen grummeln wir vor uns hin und wir machen es eigentlich, wie Hanna begonnen hat. mit Bitterkeit, Enttäuschung, dass wir Gott in den Ohren liegen, was nicht klappt. Und wir jammern ihm voll und sagen, wir brauchen das, wir brauchen jenes, das läuft nicht, da brauchen wir deine Hilfe, bleibst du Gott, ich warte da drauf. Oder wie ist euer Gebet? Ich predige jetzt auch zu mir selbst. Ja, meint nicht, ich mache das anders. Aber eigentlich sollten wir uns Zeit nehmen für das, was Hannah macht. Freude, ein Freudengebet, ein Lobgebet, ohne mit Bitte, Wenn und Aber und es klappt nicht und wieso ich, das hinzuzufügen. Dieses Gebet zeigt uns, wer wirklich die Freude übersprudeln lässt im Gebet, wächst im Glauben und versteht viel mehr, als man vorher verstanden hat von Gott, von seinem Plan, von Jesus Christus, von der Zukunft der Welt. Für die Technik, ich gehe mal vom Pult weg. Die Geschichte davor ist folgende. Hannah konnte keine Kinder kriegen. Es steht sogar drin, ihr Schoß wurde von Gott persönlich verschlossen. Schwer genug. Nun hatte ihr Ehemann eine zweite Frau. Die konnte Kinder kriegen. Und glaubt nicht, sie hätte dann Hannah bemitleidet. Nein, sie hat sie aufgezogen. Guck mal, ich kann Kinder kriegen und du nicht. Und dann berichtet die Bibel, das ist Kapitel 1, die Bibel berichtet, das ging jahrelang so. Du kannst keine Kinder kriegen, ich aber, du kannst keine Kinder kriegen, ich bin viel besser als du. Und das ging so jahrelang. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie weh das tat der Hannah. Und dann nach Jahren, sie hat aufgehört zu essen, dann steht da, sie aß was und ging zum Tempel des Herrn. Und dann fing sie an zu beten. Und das muss richtig lange gewesen sein. Eli war damals der Hohepriester, der saß dabei, saß draußen, sagt die Bibel, am Tempel und beobachtete Hannah, wie die da am Beten war. Und Hannah war mit dem ganzen Herzen dabei und war nicht laut am Beten, sondern Eli, der Priester, sah nur ihre Lippen bewegen und das ging so ungefähr in eine Stunde, anderthalb und Eli sagte, die Alte ist besoffen. Steht da so drin. Ja? Die hat ein zu viel gekippt. Und kommt hier zum Tempel und nüchtert sich hier aus. Und dann geht er zu ihr hin und sagt ihr, was soll das, du kannst ja nicht besoffen hier zum Tempel kommen und hier beten. Und er sagt, Hannah, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht besoffen. Ich habe gerade, und ich zitiere aus der Bibel, mein Herz Gott ausgeschüttet. Und ich war mit vollem Herzen am Beten, hat ihm alles gesagt, was mir wehgetan hat. Meine Bitterkeit, meine Enttäuschung habe ich in dieses Gebet hineingelegt. Und ich war alles andere als besoffen. Ich war traurig, ich war bitter und ich habe Gott alles gesagt, was mir auf dem Herzen war. Und Eli lag als Priester total daneben. Er hat die Situation total falsch eingeschätzt. Also hebt den Pastor, den Priester nicht zu hoch. Er ist auch nur Mensch und kapiert manches nicht. Aber dann kapiert er es und sagt, Gott wird dir das geben, worum du ihn gebeten hast. Und das war natürlich den Sohn. Und dann, letzter Vers von Kapitel 1, so wunderbar, dann ging sie, sie aß und sie war nicht mehr so traurig. Das war die erste Gebetserhörung. Und dann passiert das große Wunder, dass ihr Mann sie erkannte und sie wurde schwanger. Und das war dann Samuel, der Urheber der Buchreihe. Also eigentlich beginnt alles mit Bitterkeit. Die Freude, die wir heute hören in dem Gebet, beginnt mit Bitterkeit. Genauso wie heute Ostersonntag die große Freude mit dem traurigen Tag am Kreuz mit Jesu Tod beginnt. Das Geheimnis ist, sie schüttet ihr Herz aus, ihre Bitterkeit. Und Herz ausschütten heißt nicht so eine fromme Fassade aufziehen und so tun, als ob, sondern wirklich Gott klagen, was ihr auf dem Herzen liegt. Und auch wenn ich das immer wieder gerne sage, ermutige ich euch, das zu tun. Auch wenn das Worte sind, wo ihr denkt, die darf ich eigentlich Gott gegenüber gar nicht sagen, weil ich sauer bin, weil ich wütend bin, weil ich enttäuscht bin. Doch sagt es Gott, er hält es aus und er wird euer Leben in Freude verwandeln. Das ist doch das, was hier drin steckt. Das ist doch, was Karfreitag aussagt, Gott aussagt. Gott wird die Traurigkeit umwandeln in Freude. Und Gott wird deine Traurigkeit auch umwandeln, deine Angst umwandeln, deine Sorge umwandeln, in Freude. Aber der Anfang ist ein herzausschüttendes Gebet. Und Hannah zeigt uns das. Und vergesst nicht, es hat Jahre gedauert. Das geht vielleicht nicht so einfach. Sie hat Jahre dafür gebraucht, das auszusprechen, was auf ihrem Herzen war. Und als sie es tat, hat Gott alles in Bewegung gesetzt. Also wartet nicht zu lange. Aber es heißt auch, Glauben braucht Zeit. Gott braucht Zeit manchmal, aber wartet nicht mehr so lange. Glaube wächst. Deswegen erzählt Jesus ganz oft einen Vergleich vom Samenkorn. Vom Seemann, der Samen aufs Land sät und was auf guten Boden fällt, das wächst und bringt vielfach Frucht. Das Gottesreich wird mit einem Senfkorn verglichen, das wächst und so groß wird, dass Vögel darin nisten. So ist das mit deinem Glauben auch, mit ihrem Glauben. Der wächst aber nur, wenn wir Gott unser Herz ausschütten. Das ist das Geheimnis. Kontakt mit Gott halten, unser Herz ausschütten. Und dann erfährt Hannah eben Dinge bei diesem Freundengebet, die noch keiner wusste. Gott hat vor, einen Messias zu schicken, einen Gesalbten, der wir große Kraft haben. Gott hat die Kraft, ins Totenreich zu schicken und dann auch wieder herauszuholen. Das wusste vorher noch keiner. Das sind die ersten Hinweise. Und nur, weil Hannah voller Freude gebetet hat. Und das sind auch die Dinge, die dann später in der Bibel immer wieder vorkommen und sich wiederholen. Und das heißt für mich dann immer, das ist die Wahrheit. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf, heißt es bei Hannah. Im Psalm 139, Vers 8 heißt es, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, du bist auch da. Hab keine Angst vorm Tod. Denn Gott ist da und er kann dich lebendig machen wieder. Und das wird er auch, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wenn ihr weiterkommen wollt im Glauben, nehmt euch das vor. Heute, gleich bei den Fürbitten, biete ich das schon mal an, dass ihr Stille habt und der Freude Raum geben könnt. Weil dadurch wächst euer Glaube. Dadurch gerät manches, was nicht in Ordnung ist, verschwindet einfach. Weil die Freude überhand nimmt. Lasst sie mal übersprudeln. Ich weiß, wir Deutschen sind eigentlich mehr so Grummeltypen, aber man muss sich selbst mal einen Ruck geben. Und denkt dran, ich predige nicht an euch, ich predige auch zu mir, ich predige an uns. Lasst uns das uns vornehmen, heute an diesem Tag mal ein richtiges Freudengebet zu sprechen. Der Freude richtig freie Bahn zu lassen. Gott ist der Allmächtige. Und wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich Teil daran. Dann habe ich diese Allmacht Gottes auf meiner Seite. Und was soll mir dann noch Angst einjagen? Was soll mich noch in Schrecken versetzen und Sorgen machen? Freude hatte auch Jesus. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Freude hatte Jesus daran, ans Kreuz zu gehen. Ihr wisst, er hatte Angst, Garten Gethsemane. Aber vielleicht wisst ihr das nicht, dass er auch Freude daran hatte. Der Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, bringt es auf den Punkt. Weil große Freude auf Jesus wartete, er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jesus ging ans Kreuz, auch mit Freude, weil er wusste, was das auslösen wird. Und er tat es freiwillig. Johannes 10, Vers 18, vielleicht nicht so bekannt. Dort steht, Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Er macht das freiwillig. Wenn Gott sagt, wer geht für mich ans Kreuz, damit ich die Sünden der Menschen vergeben kann, hat Jesus die Hand gehoben, wo alle von uns wahrscheinlich gekuscht hätten. Und Jesus sagt, ich mache das. Ich mache das freiwillig. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig, sagt Jesus. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Und wer wirklich darüber nachgedacht hat, wie das tatsächlich ausgesehen hat, der kriegt einen Schrecken. Gestern am Karfreitag war es erzählt, dass in dieser Peitsche wirklich Knochensplitter waren, Metallsplitter und Scherben. Und stellt euch nicht vor, dass da einfach so ein paar klaffende Wunden waren. Die Haut, das Fleisch wurde aufgerissen am Rücken. Wenn wir alle heute hier, so sensibel wie wir heutzutage in unserer Gesellschaft sind, dabei gewesen wären, wir hätten uns alle übergeben müssen. So ein Elend war das da am Kreuz. Und hier steht, Jesus macht das freiwillig. Wieso? Das sagt uns der Korintherbrief, der zweite in Kapitel 5. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Jesus wusste, er macht den Weg frei für uns. Und deswegen hat er die Angst überwunden, hat sie ans Kreuz schlagen lassen, hat sich gequält, weil er wusste, am Ende kommt große Freude raus. Für uns. Deswegen hat er es gemacht. Und deswegen können wir heute nochmal mit gutem Grund richtig Freude haben, weil Gott uns das möglich gemacht hat, weil Jesus uns das möglich gemacht hat. Jesus hat sich gefreut, weil große Freude auf Jesus wartete, erduldete er den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Und dann geht es weiter im Hebräerbrief. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Das Kreuz ist das Wichtigste überhaupt, damit wir Versöhnung haben können. Aber ohne Auferstehung wäre Jesus einfach nur ein Mensch gewesen mit leeren Worten. Der wäre heute vergessen, in Vergessenheit geraten. Aber weil er auferstanden ist, hat sich die Botschaft bis heute gehalten. Bis heute. Und deswegen sind wir hier, weil er der Einzige ist, der uns diese Freude geben kann. Und Gott hat ihn belohnt. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wir haben es eben auch gehört, er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wusste, er muss diesen Schrecken erdulden, diesen Tod, das Sterben. Aber am Ende ist er lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das gilt auch für dich. Eben der Gedanke, jeder hat Angst vorm Tod. Wir haben ihm was entgegenzusetzen, weil das, was danach kommt, ewig sein wird. Und zwar Leben. Und zwar richtig gutes Leben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Schreibt Paulus im Kolosserbrief Kapitel 2. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Und das ist die Freude. Deine Schuld, deine Sünde, dein Lügen, dein Betrügen, deine Gedanken, die nicht in Ordnung sind, deine Worte, deine Taten, ans Kreuz genagelt, wenn du das willst, und vergessen. Der Schwerverbrecher am Kreuz sagt, denke an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und sagt damit gleichzeitig, denke nicht mehr an meine Schuld und meine Sünde. Die hängt dabei Jesus dran. Auf diese Weise, schreibt Paulus weiter, wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Alles besiegt. Alles besiegt. Und wer an Jesus glaubt, kommt um das Leid nicht drumherum, um die Schwierigkeiten. Aber es wartet die größte Herrlichkeit aller Zeiten. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Sagt es auch nochmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Unvorstellbar schön. Und jeder von uns kann sich, glaube ich, richtig schöne Sachen vorstellen. Und Paulus sagt, es ist nochmal viel mehr schön. Unvorstellbar schön. Und Paulus ist ja kein Theoretiker. Wenn er sagt, die Leiden sind leicht zu ertragen, dann weiß er, was Leiden heißt. Es ist keiner, der sagt, oh, ich war noch nicht krank, ich wurde noch nicht geschlagen. Nein, Paulus weiß, wie hart das ist. Er hat die Botschaft verkündet und wurde dafür geschlagen. Einmal kam er in einen Ort und da war ein Guy, so eine Frau mit so einem Wahrsagegeist und es gab Menschen, die haben damit Geld gemacht. Kennt ihr die Wahrsagebuden auf Kirmes, auf dem Jahrmarkt? Und das haben die damals schon gemacht und die war echt. Die konnte weissagen, diese Frau. Und die haben damit Knete gemacht und die rannte hinter Paulus her. Das ist einer, der Jesus nachfolgt, dem lebendigen Gott. Und hat das ständig während der Predigt gesagt. Wenn jetzt einer unter uns wäre und würde ständig dazwischen reden und sagen, guck mal da, Pastor Marc, der folgt Jesus nach, er ist der lebendige Gott, das würde irgendwann nerven. Und so war Paulus auch genervt und hat gesagt, Schnauze jetzt, Geist, fahr aus im Namen Jesu Christi. Und was hat er dann für eine Wahl gehabt? Keine, der Geist musste weichen. Und die Männer waren sauer, weil dadurch ihr Einkommen futsch war. In die Wahrsagebude kam keiner mehr. Die Männer haben Paulus angeklagt bei der Stadtverwaltung. Er wurde eingesperrt, er wurde mit Stöcken geschlagen, er wurde in den dunkelsten Kerker gesteckt, sagt die Bibel. Er litt mit Silas zusammen. Und was meint ihr, haben sie gemacht? Ihr kennt die Bibelstelle, einige kennen die. Die fingen an, keine Klagelieder zu singen, keine Psalmen, die sangen Hymnen, Lobgesänge um Mitternacht. Um mit Stöcken geschlagen zu werden, das wird wehgetan haben. Und trotz der Schmerzen haben die Gott gelobt, wie Hanna das macht nach der Gebetserhörung. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ein Donner kam, ein Erdbeben passierte, alle Türen sprangen auf. Bei allen Gefangenen. Der am meisten Schiss hatte, war der Kerkermeister, denn der dachte, oh, jetzt kommen alle Gefangenen, machen ihn nieder. War vielleicht nicht so nett zu denen. Und das passiert wieder, wenn man Gott lobt. Das zieht sich durch die Bibel. Also wenn wir das hinkriegen, und ich meine mich selbst, weil manchmal kriegt man das nicht hin, im Leid. Wenn wir das hinkriegen sollten, unter Schmerz und im Leid Gott zu loben und zu preisen und im Lieder zu singen aus ganzem Herzen, dann passiert was. Und was richtig Gutes. Wer wissen will, wie das dann weitergeht, der möge am 14. April in den Gottesdienst kommen, das Konfirmationspredigt. Ich kann schon verraten, ich habe eine Gefängnistür besorgt und da wird es dann weitergehen. Aber der Punkt heute ist, dass trotz Leiden und Schmerz die Freude so groß ist, dass Wunder geschehen. Nicht durch Grummeln, nicht durch Klagen, nicht durch Jammern, nicht durch Bitten, sondern durch Gott loben und Freude aussprechen. Nehmt euch das heute mit als Beispiel. Und wir haben Grund genug. Der Grund hängt nicht mehr da am Kreuz, der Grund ist nicht mehr im Grab. Jesus Christus lebt und ist auferstanden. Und deswegen führt kein anderer Weg zu Gott als über Jesus. Einmal das Kreuz, ohne ihn gibt es nicht den Schulderlass von unserem Mist, den wir gebaut haben, die Sünde, die wir getan haben. Ohne Jesus geht das nicht. Und ohne Jesus wüssten wir auch nicht, dass auf uns das Leben nach dem Tod wartet. Und wisst ihr, was noch schöner ist? Wenn Gott Tote wiederbeleben kann, dann kann er auch alles andere wiederbeleben. Deine Ehe kann deine Einsamkeit beenden, er kann Streit in der Familie schlichten, kann Angst und Sorge nehmen, nicht nur vor dem Tod, sondern auch die ganzen Kleinigkeiten, die uns so begleiten im Alltag. Wenn Gott Tote wiederbeleben kann, dann kann er alles andere auch wieder zu gutem Leben erwecken. Und das nehmt heute mit. Also für alle, die das für sich noch nicht festgemacht haben, heute nochmal die Einladung. Wie der Hauptmann unterm Kreuz von Jesus, der Centurio, wie der Schwerverbrecher am Kreuz, die Gelegenheit nutzten, das klarzustellen. Das ist Gottes Sohn. Oder Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk nicht drüber nach, weil die Freude kommt in dem Augenblick, in dem ihr den ersten Schritt tut und Jesus euer Leben anvertraut. Denk an mich, Jesus. Jesus, ich brauche dich. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und du sollst mein Heiland, mein Messias, mein Gesalbter sein in meinem Leben. Ich brauche deine Kraft. Wieso warten? Und heute gibt es eben auch Anleitungen für all diejenigen von euch vor dem Bildschirm hier in der Kirche, die gesagt haben, ja, Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Heiland und ich habe gemerkt, er ist der Lebendige, das Grab ist leer. Ich habe ihm mein Leben anvertraut und dann wisst ihr heute auch, was ihr zu tun habt. Freude. Freude und nochmal Freude. Und nehmt euch wirklich Zeit, mal das im Gebet zu tun. Weil wenn Hannah dadurch der Glaube gestärkt wird, sie viel mehr von den Geheimnissen Gottes dadurch erfährt. Und wenn bei Paulus und Silas durch die Freudengesänge die Gefängnistüren aufspringen, dann ist das das Richtige für uns. Denn irgendwo haben wir alle unser Gefängnis, unsere Sorgen, unsere Angst, unsere Sünde und Jesus befreit uns daraus. Lasst die Freude in euer Herz und schmeißt mal heute das deutsche Grummeln über Bord und lacht wie Hannah hier vorne. Die macht das genau richtig. Lacht, freut euch, denn Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Nochmal, ich habe euch nicht gehört. Der Herr ist auferstanden. So geht das. Amen. Lass uns das Lied singen. Es ist ein fröhliches Lied, eigentlich ein Kinderlied, aber ich finde es unheimlich klasse. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Amen.